Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Willkommen zu den Tagesthemen zu Beginn einer Woche, die verspricht, eine heiße zu werden. Und wenn im Laufe der nächsten Tage das Thermometer bis fast 40 Grad ansteigt, dann könnten viele Menschen gesundheitliche Probleme bekommen. Und so mancher wird dann aus gutem Grund die Notaufnahme ansteuern. Aber was ist, wenn dazu noch all die kommen, die sich beispielsweise nur etwa den Zeh gestoßen haben? Das kann dann zu dem führen, was wohl die meisten von uns schon mal mehr oder weniger erlebt haben, einer völlig überlaufenden Notaufnahme in Krankenhäusern. Um die zu entlasten, will Gesundheitsminister Jens Spahn die Notfallversorgung reformieren. Mit einem System, das eine Art Vorabfilter für Patienten vorsieht. Einzelheiten von Tom Schneider.
Krankenwagen, Blaulicht, konzentrierte Notärzte. Szenen, die ganz deutlich sagen, hier herrscht ein medizinischer Notfall. Doch in die Notaufnahmen der Krankenhäuser zieht es längst nicht nur Patienten in lebensbedrohlichem Zustand. Klinikum Esslingen vergangenen Monat. Wie überall in Deutschland sammeln sich hier besonders an Wochenenden auch Patientinnen und Patienten mit kleinen Wehwehchen.
Natürlich, die Leute haben auch in gewissem Maße Angst. Es könnte doch immer was Schlimmes sein. In dieser einer in eine Million Fall, wo tatsächlich einer ist, der wirklich was Schlimmes hat, obwohl es nach was Banalem aussieht.
Doch manch gefühlter Notfall hält die Krankenhausärzte davon ab, Patienten mit gravierenden Gesundheitsproblemen schnell zu behandeln. In Esslingen versuchen sie mit einem eigenen Farbleitsystem Prioritäten zu setzen. Das soll künftig schon vorab per Telefon geschehen. Wer die Bereitschaftsnummer 116117 oder den Notruf wählt, wird dann nur in dringenden Fällen in die Notaufnahme geschickt, ansonsten in eine Arztpraxis. Diese gemeinsamen Leitstellen, so der Gesundheitsminister, sollen Kliniken entlasten.
Weil, um es nochmal praktisch zu machen, es eben auch sein kann, dass man dann am Samstag, wenn jemand anruft, sagt, beim Orthopäden, bei Ihnen um die Ecke oder im Stadtbezirk ist am Montag noch ein Termin frei, so wie Sie Ihre Beschwerden beschreiben, seit 3 Wochen Rückenschmerzen, macht es, glaube ich, am meisten Sinn, wenn ich Ihnen einen Termin vermittle.
Außerdem sollen integrierte Notfallzentren in den Krankenhäusern die Patienten vorsortieren, die direkt in der Klinik vorstellig werden. Das Ziel des Gesundheitsministers, die Kapazitäten im Gesundheitssystem besser ausnutzen. Wenn mit Hilfe von Hausärzten nur noch die wirklichen Notfälle in der teuren Klinikversorgung landen, könnte das Engpässe in Krankenhäusern vermeiden helfen.
Wir begrüßen es zunächst einmal sehr, dass er eine bessere Steuerung vorsieht und damit Patientinnen und Patienten, die gut beim Hausarzt versorgt werden können, nicht mehr in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser fahren müssen. Und darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, dass der Gesundheitsminister klargestellt hat, dass die Notfallversorgung in den Krankenhäusern zukünftig stattfinden soll.
Die niedergelassenen Ärzte wirken reservierter. Sie sind für eine Neuordnung, befürchten aber, dass angesichts der Knappheit in vielen Praxen mehr Arbeit auf die Ärzte zukommt.
Ich bin ja zuversichtlich, dass wir uns einigen. Insofern glaube ich, wird Herr Spahn an der Stelle nicht zur Tat schreiten müssen. Ich halte es auch für sinnvoller, das der Selbstverwaltung zu überlassen. Und gerade die Notfallversorgung sollte von Ärzten gestaltet werden, denn die müssen sie letztlich auch leisten.
Einen Starttermin für sein Gesetz mochte der Gesundheitsminister heute lieber nicht ausrufen. Verhandlungen mit den Bundesländern stehen an. Sie haben die Hoheit über die Krankenhausversorgung und auch über einen Teil des dazugehörigen Geldes.
Die Pläne für eine neue Notfallversorgung. Dazu jetzt der Kommentar von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk.
Welcher Notruf ist der richtige? 112 oder dieser andere, der lange, den man mit ein wenig Häme eine Geheimnummer nennen kann? Die Frage nach dem richtigen Notruf ist keineswegs trivial. Es gibt online unzählige Ratgeber und Artikel dazu. Und allein das zeigt, die Notfallversorgung in Deutschland ist ein Fall für, okay, nicht übertreiben, nicht für die 112, aber für die andere, 116, 117. Wer mit leichten Herzschmerzen direkt in die Klinik geht, handelt absolut verständlich und liegt im Trend, aber er handelt eben auch wider das System. Denn leichter Herzschmerz gehört zum niedergelassenen Arzt. Das Problem sind aber nicht die Patienten. Das Problem ist das System. Es ist lückenhaft und kompliziert. Es gibt stellenweise zu wenige Landärzte und es gibt Notfallambulanzen und Bereitschaftsdienste nebeneinander. Ein Miteinander wäre besser. Jens Spahn strebt das an, soweit er kann. Er will all die Online-Ratgeber überflüssig machen und den Patienten den Weg weisen zur richtigen Anlaufstelle. Das ist keine Entmündigung, das ist Hilfe für alle wirklichen Notfallopfer. Ein SPD-Politiker aus Thüringen wärmt heute auch eine seit langem diskutierte Idee wieder auf. Die Notfallgebühr, eine Wiederauflage der Praxisgebühr, allerdings nur für vermeintliche Notfälle. Das Prinzip wäre Abschreckung. Wer in die Ambulanz geht, ohne ein Notfall zu sein, müsste nachträglich bezahlen. Das hat bei der Praxisgebühr nicht funktioniert und es würde auch im Notfall nicht funktionieren. Also die Zahl der Scheinnotfälle würde nicht sinken dadurch. Deshalb gut, dass der Bundesgesundheitsminister auf die Notfallgebühr verzichtet.
Achim Wendler kommentierte. Sie ist das weltweit wichtigste Nadelöhr für den globalen Erdölhandel, weshalb die Fragezeichen groß sind. Wie geht es weiter in der Straße von Hormuz am Persischen Golf? Nachdem der Iran am Freitag den unter britischer Flagge laufenden Tanker Stena Impero gestoppt hatte und seitdem festhält, beriet der Nationale Sicherheitsrat in London heute in einer Sondersitzung mögliche Reaktionen auf den Vorfall. Wenn die USA weiter Truppen in die Region schicken, wenn Großbritannien unter anderem, dass künftig eine europäisch angeführte Schutzmission für sicheres Geleit durch die Meerenge sorgt. Alexander Westermann.
Der 23-köpfigen Crew des britischen Öltankers Stena Impero, ihr scheint es gut zu gehen. Zumindest legen das die Aufnahmen nahe, die der Iran heute von Bord des Schiffes veröffentlichte. 4 Tage ist es her, dass die iranischen Revolutionsgarden den Tanker in der Straße von Hormuz beschlagnahmt haben. Er habe gegen internationale Schifffahrtsregeln verstoßen, hieß es. Das Ganze sei aber auch eine Vergeltungsmaßnahme gegenüber London, wie ein iranischer Regierungssprecher heute noch einmal betonte. Bis jetzt haben wir Regelwidrigkeiten in der Straße von Hormuz mit gutem Willen ignoriert. Aber wenn Großbritannien illegal einen iranischen Tanker in Gibraltar festsetzt, einen feindlichen Akt begeht, dann sehen wir uns gezwungen, diese Regelverstöße nicht weiter zu ignorieren. Darum geht es. Die britische Regierung hält seit Anfang Juli einen iranischen Öltanker vor der Küste vor Gibraltar fest. Illegal sei das nicht, so London. Der Iran habe von hier Öl nach Syrien bringen wollen und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Aus Diplomatenkreisen heißt es aber auch, die Festsetzung habe vor allem auf Betreiben der US-Regierung stattgefunden. Es hat London gut gepasst, auf der einen Seite zu zeigen, dass man an der Seite der EU steht, auf der anderen Seite zu zeigen, wie gut die Beziehung zu den USA ist. Aber für die Iraner schien es so, als würde Großbritannien jetzt nach der Pfeife der USA tanzen. In London tagte heute zum wiederholten Male der Nationale Sicherheitsrat. Der noch amtierende Außenminister Jeremy Hunt sprach danach im Parlament, erklärte, die Regierung in London wolle eine von europäischen Ländern angeführte Seeschutzmission auf den Weg bringen und betonte, auch die Deeskalation des Konflikts habe oberste Priorität. Wir werden uns nicht der Politik des maximalen Drucks der US-Regierung anschließen. London bleibt dem Atomabkommen mit dem Iran verpflichtet. Wie viel diese Aussage allerdings wert ist, es ist ungewiss. Denn es gilt als wahrscheinlich, dass nicht Jeremy Hunt, sondern Boris Johnson übermorgen Großbritanniens neuer Premierminister wird. Keiner weiß wirklich, was Boris Johnson denkt und wie er sich in diesem Konflikt positionieren wird. Er ist der unerprobteste Premierminister, den wir seit vielen Jahren bekommen könnten. Ein Kurswechsel Londons aber, er könnte die sowieso schon angespannte Lage in der Straße von Hormuz noch verschärfen. Diese Woche soll ein zweites britisches Kriegsschiff in der Golfregion eintreffen, um eine Durchfahrt der Meerenge zumindest kurzfristig etwas sicherer zu machen.
Und in Berlin begrüße ich Markus Keim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Helfen Sie uns mal, diese Lage einzuordnen. Wo befinden wir uns da gerade in diesem Konflikt um die Straße von Hormuz? Welche Signale werden da von den Beteiligten und auch warum gesendet?
Also wir befinden uns ganz eindeutig unterhalb der Schwelle eines voll ausgebildeten militärischen Konfliktes und das bereits seit Wochen. Was wir stattdessen sehen, ist eine Form von asymmetrischem Konflikt. Also beide Parteien bewegen sich ganz bewusst unterhalb dieser Schwelle und nutzen das militärische Vorgehen oder pseudomilitärische Vorgehen, um politische Signale zu senden. Die USA und der Westen, um ihre Entschlossenheit zu signalisieren und der Iran jetzt in jüngster Zeit eben auch, um zu signalisieren, dass sie sich einer Politik des maximalen Drucks widersetzen würde.
Wenn Sie sagen, dieser Konflikt, der läuft unterhalb dieser Kriegsschwelle haarscharf, wie groß schätzen Sie das Risiko denn ein, dass er drüber springt?
Also offiziell sehe ich da keine große Gefahr, weil die USA treten an oder sind angetreten, um sich aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückzuziehen unter Donald Trump. Und der Iran hat von einem voll ausgebildeten militärischen Konflikt angesichts seiner militärischen Unterlegenheit, was die Fähigkeiten betrifft, die militärischen Fähigkeiten, nichts zu gewinnen. Aber nach wie vor besteht natürlich die Gefahr einer ungewollten Eskalation. Und wir sehen ja, wie jeden Tag militärische Kräfte hier aneinander vorbei operieren in sehr engem geografischem Raum und Gefahr laufen, in einer unbedachten Situation die Gefahr, die Situation zu eskalieren.
Nun hat Großbritannien heute einen maritimen Schutzeinsatz unter europäischer Führung gefordert. Wie realistisch ist das?
Also da würde ich doch einige Bedenken anmelden. Die entscheidende Frage ist, wer stellt die militärischen Fähigkeiten, hier in diesem konkreten Fall die maritimen Fähigkeiten, um Dutzende und Dutzende von westlichen Schiffen, das ist ja noch gar nicht geklärt, wer dort begleitet werden soll, die jeden Tag die Straße von Hormuz passieren, zu begleiten. Und auch wenn Großbritannien traditionell eine Seemacht ist, sind doch in den letzten Jahren erhebliche Kürzungen zu verzeichnen gewesen. Das heißt, die militärischen Fähigkeiten der Briten sind bei weitem nicht mehr so stark, so groß, wie sie früher gewesen sind. Gleiches ließe sich für eine Beteiligung der Bundesregierung oder der Bundesrepublik diagnostizieren. Dementsprechend ist der Wille durchaus lobenswert und macht Sinn. Aber wie das konkret umgesetzt werden soll, das bleibt doch rätselhaft.
Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Das ungefähre Ausmaß des Grauens wurde schon vor 2 Jahren bekannt, als ein Sonderermittler festhielt, dass in den Nachkriegsjahren mehr als 500 Jungen des weltberühmten Knabenchors der Regensburger Domspatzen Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen wurden. Als Teil der Wiedergutmachung zahlte das Bistum Regensburg 3,7 Millionen Euro an Opfer und gab 2 weitere Studien in Auftrag, die das Wie untersuchen sollten. Wie funktionierte das geschlossene System der Gewalt? Wie war es möglich, dass über Jahrzehnte verdeckt blieb, was für ein Martyrium unzählige Schüler bei den Domspatzen erleiden mussten? Heute wurden die beiden Studien veröffentlicht, berichten Eckhard Querner und Christian Wölfel.
Für Udo Kaiser ist der heutige Tag eine Begegnung mit seiner Kindheit. Als 8-Jähriger kam er 1956 in die Domspatzenvorschule, erlebte Gewalt und später auch sexuellen Missbrauch. Seit 2010 kämpft Kaiser für die Aufarbeitung und setzt auf die Kriminologen aus Wiesbaden.
Ich hoffe, dass die Kriminaltechnische, dass Professor Rittenberger, dass da jetzt schon Leute genannt werden, die die letzten 10 Jahre das verhindert haben.
Nämlich aufzuklären, was ihm und mehr als 500 anderen Kindern und Jugendlichen in mehr als 50 Jahren bei den Domspatzen widerfahren ist. Die Forscher sprechen von einem System der Gewalt mit ehemaligen Kriegsteilnehmern als Erzieher, die keine pädagogische Ausbildung hatten, in der von der Außenwelt abgeschotteten Vorschule. All das diente nur einem Ziel.
Der Chor stand stets im Zentrum und war immer wichtiger als das individuelle Wohlergehen der Kinder, als didaktische Anliegen der Schule, als eine kindgerechte Pädagogik.
Sowohl die historische als auch die kriminologische Studie sprechen über die Domspatzen von einer so wörtlich totalen Institution. Alles, was die Erzieher machen wollten, hätten sie über lange Zeit ausleben können. Und wenn dann doch immer wieder Taten öffentlich wurden, hatte das keine Konsequenzen.
Die Religion hat dazu beigetragen, dieses System zu stabilisieren und Kritik oder korrigierende Einflüsse von außen stärker und schneller und eindeutiger zu unterbinden.
Doch was ist mit den Verantwortlichen wie Georg Ratzinger, Domkapellmeister bis 1994? Er habe zwar harte körperliche Gewalt ausgeübt und sei jähzornig, aber auch väterlich und liebenswürdig gewesen. Doch hätte er nicht von dem besonders schlimmen Gewaltregime in der Vorschule wissen und es unterbinden müssen?
Es ist ausgeschlossen, dass Ratzinger nichts vom Prügelregime Meyers gewusst hat. Wirkungsvoll eingegriffen hat er nicht, obwohl er im Stiftungskuratorium für Ettertshausen sah und spätestens Ende der 1980er Jahre die Fälle öffentlich bekannt waren, auch in der Zeitung thematisierten, wurden auch andere Gewalttaten, führten zu keiner entscheidenden Intervention.
Doch es geht den Forschern auch um die zunächst schleppende Aufarbeitung nach 2010. Sie kritisieren das Verhalten des damaligen Regensburger Bischofs, des heutigen Kardinals Gerhard Ludwig Müller, gegenüber den Opfern.
Der Kardinal hat gesagt, ich bin ein Lügner und Nestbeschmutzer. Und ich war am Boden, ich bin zwangspensioniert worden, ich musste meine Bühnenkarriere aufgeben. Ich habe meine Stimme verloren.
Heute, nach 10 Jahren Depression, kann Kaiser wieder als Sänger auf der Bühne stehen. Ich bin wieder da, sagt er. Aber er hätte sich deutlichere Worte gewünscht zu den Bremsern bei der Aufarbeitung.
Die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nach höheren Rüstungsausgaben stößt weiterhin auf starken Widerstand. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
SPD-Generalsekretär Klingbeil lehnte den Vorstoß der CDU-Politikerin ab, den Etat der Bundeswehr auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Es werde keine Aufrüstung nach den Wünschen von US-Präsident Trump geben, so Klingbeil. Auch Grüne und Linkspartei kritisierten den Vorschlag. Zustimmung signalisierten hingegen AfD und FDP. In Bremen ist der Weg frei für die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland. In einem Mitgliederentscheid der Linkspartei stimmten gut 78% der Teilnehmer für das Bündnis. Zuvor hatten SPD, Grüne und Linke den Koalitionsvertrag bereits auf Parteitagen gebilligt. Bei der Linken war darüber hinaus eine Urabstimmung angesetzt. Im hessischen Wächtersbach ist ein 26-jähriger Eritreer durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Ostafrikaner wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte mit, hinter der Tat könne ein fremdenfeindliches Motiv stecken. Der mutmaßliche Schütze wurde später leblos in seinem PKW im benachbarten Biebergmünd aufgefunden. Bei der Parlamentswahl in der Ukraine hat die Partei von Präsident Zelensky nach eigenen Angaben die absolute Mehrheit errungen. Sie könnte damit ohne Koalitionspartner regieren, eine Konstellation, die es in der Ukraine noch nie gab. Der Wahlerfolg wurde auch durch eine Vielzahl errungener Direktmandate erzielt. In Hongkong sind regierungskritische Demonstranten mit Metallstangen und Holzstöcken angegriffen worden. 45 Menschen wurden verletzt. Aktivisten machen chinesische kriminelle Banden dafür verantwortlich. Regierungschefin Lam verurteilte die Angriffe. Sie kritisierte aber auch die Protestierenden, die mit Vandalismus gegen das chinesische Vertretungsbüro die Gefühle der Nation verletzt hätten. An den europäischen Börsen wird mit Spannung auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in wenigen Tagen gewartet. Die Negativzinsen im Euroraum machen vor allem kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten zu schaffen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Niedrigzinspolitik der EZB wird zum Belastungsfaktor für die Banken. Sie müssen der Zentralbank Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei ihr parken. Allein im vergangenen Jahr waren es bei deutschen Banken 2,4 Milliarden Euro Strafzahlungen. Banken im Euroraum kamen auf 7,5 Milliarden Euro. Und es ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, schon am Donnerstag dürfte EZB-Chef Draghi den Strafzins für Banken weiter verschärfen. Und die Banken geben den Druck an die Sparer weiter. Mehr als 600 Milliarden Euro an Zinszahlungen sind nach einer Berechnung des Handelsblatts deutschen Sparern seit 2010 entgangen. Sparkassen sind dazu übergegangen, alte lukrative Sparverträge zu kündigen. Dabei ist die rechtliche Grundlage in einigen Fällen noch nicht mal geklärt.
Zum ersten Mal hat Indien eine Raumsonde zum Mond geschickt. Die unbemannte Trägerrakete startete in Sriharikota. Sie bringt die Sonde Chandrayaan 2, auf Deutsch Mondfahrzeug, zunächst in die Erdumlaufbahn. Im September soll die Sonde dann auf dem Mond landen und dort unter anderem nach Wasservorkommen suchen.
Im Herbst werden in Brandenburg, Sachsen und in Thüringen neue Landtage gewählt. Grund genug in unserer Serie Was Deutschland bewegt, genau in diese Bundesländer zu schauen. Heute, was Brandenburg bewegt. Das Ende der DDR löste bei den meisten Jubel und Euphorie aus, führte aber eben auch zu einem Bruch mit dem bisherigen Leben, der später bei so manchen nicht mehr für ganz so viel Hochgefühl sorgte. Wenn plötzlich der sichere Job weg oder Gewohntes ganz einfach verschwunden war. Andreas König hat sich in der Prignitz und in der Lausitz umgeschaut, wie die Menschen mit dem radikalen Wandel und den Brüchen bis heute umgehen.
Seine Motorradtouren führen Matthias Kasper immer wieder zum Welzower Fenster, einem Aussichtspunkt. Es ist dieser Blick, der ihn fasziniert. Eine Lausitz ohne Kohleabbau kann sich der 45-Jährige nicht vorstellen, auch wenn er nicht im Tagebau arbeitet. Er ist hier aufgewachsen in Welzow und wohnt mit seiner Familie am Rand der Grube. Seinem Ortsteil droht seit Jahren die Abbaggerung. Im kommenden Jahr soll die Entscheidung fallen. So richtig glaubt Matthias Kasper nicht mehr daran. Zumal der Ausstieg aus der Kohle beschlossen ist.
Wir haben noch mehr Sorgen. Wir haben noch andere Probleme, außer uns Gedanken zu machen, ob nur der Tagebau kommt oder nicht. Da lassen wir uns einfach überraschen.
Aber da hätte der Ausstieg ja eigentlich eine gute Nachricht für Sie sein müssen.
Ja, für mich persönlich. Aber nicht, wenn ich an die Kumpel denke, die hier arbeiten.
In 20 Jahren soll Schluss sein mit der Kohle. 12.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Der zweite große Einschnitt nach dem Zusammenbruch der DDR vor 30 Jahren. Die Folgen damals: Arbeitslosigkeit, Wegzug, Verunsicherung, als die versprochenen blühenden Landschaften ausblieben. Erfahrungen, die Matthias Kasper skeptisch in die Zukunft blicken lassen. Auch er hatte Anfang der 2000er Jahre seinen Job verloren. Heute repariert er Windräder in der Region. Vertrauen in die Politik hat er nicht. Ein Gefühl, das sich in manchen Orten hier in Wahlergebnissen von 30-40% für die AfD niederschlägt.
Warum wählen so viele die AfD?
Protest. Ich denke mal, ein großer Teil Protest. Aber auch viele, die sagen, nee, die AfD macht was Neues. Wir probieren das mal.
Vertrauen will die Politik mit angekündigten Milliardeninvestitionen in Infrastruktur, Wissenschaft, Forschung, Tourismus zurückgewinnen. Wo der Strukturwandel hinführen könnte, ist im Kleinen bereits 15 Kilometer entfernt in Senftenberg zu spüren. Seenlandschaft auf der einen und ein Universitätscampus auf der anderen Seite. Hier wird geforscht, erste Start-up-Firmen haben sich angesiedelt. Anne-Helene Luther fühlt sich als Teil dieser Zukunft. Die Mikrobiologin forscht gerade an den Grundlagen für eine Arthrose-Therapie. Dafür ist sie mit ihrer Familie, Mann und drei Kindern aus Leipzig in die Lausitz zurückgekehrt.
Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag leisten kann und ich freue mich tatsächlich auch darauf, Bestandteil vom Strukturwandel zu sein.
Wie kommt Ihre Meinung zum Strukturwandel und Kohleausstieg in der Lausitz an, in Ihrem Umfeld?
Ich würde sagen, in meiner Altersgruppe ist das akzeptiert. Und da ist das kein Problem. Das Problem ist eher bei meinen Großeltern zum Beispiel. Die Generation ist schwieriger zu überzeugen, was wir auch nicht so leicht lösen werden. Und was auch die Politik nicht lösen wird, was der Strukturwandel nicht lösen wird. Die einzige Chance, die wir haben, ist voranzugehen.
Was bleibt für uns, wenn die Fördermilliarden künftig in die Lausitz fließen, fragt man sich in anderen Regionen Brandenburgs, gut 300 Kilometer nordwestlich etwa in der Prignitz in Wittenberge. Die Folgen der Wende sind hier immer noch spürbar. Das Ende der großen DDR-Kombinate bedeutete zunächst Arbeitslosigkeit. Ein Drittel der Prignitzer kehrte damals ihrer Heimat den Rücken.
Na, ich hatte auch viele Bekannte einfach in den Westen wandern sehen und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, kann doch wohl nicht alles sein, dass hier alles rausgeht und dann weg ist. Die letzte Rettung, aber eben wie gesagt, ich wollte nicht weg.
Und so hat Ulrich Wernicke aus der Insolvenzmasse des Nähmaschinenwerks Veritas, damals größter Arbeitgeber hier 1992, sein eigenes Werkzeugbauunternehmen gegründet. 15 Mitarbeiter fertigen Präzisionsteile unter anderem für Automobilzulieferer in ganz Deutschland. Ein langer Weg, auf dem Wernicke zwei Wirtschaftskrisen Ende der 1990er und 2008 durchstehen musste. Die nächsten Schritte hin zur computergesteuerten Produktion soll jetzt sein Nachfolger gehen. Sebastian Prillwitz hat bereits Pläne für die Digitalisierung. Aber es ist schwer, Fachkräfte in die ländliche Region zu locken und es fehlt an Internetabdeckung und Mobilfunk.
Der Breitbandausbau ist verschlafen worden. Wenn ich sozusagen hier in der Region unterwegs bin und mit Kunden telefoniere beispielsweise, muss ich das Gespräch teilweise manchmal schon abbrechen, weil ich weiß, jetzt kommt das nächste Funkloch. Ja? Und das geht natürlich nicht heutzutage. Das lässt sich mit Geld machen, meiner Meinung nach. Das muss bloß umgesetzt werden, ja, da muss investiert werden.
Zumindest was das Internet angeht, können die Wittenberger Unternehmer auf Besserung hoffen. Ulrich Wernicke will künftig auch als Ruheständler nicht ganz von der Arbeit lassen. Schließlich steckt mehr als sein halbes Leben in der kleinen Werkzeugbaufirma im äußersten Nordwesten Brandenburgs.
Die Wendezeit schaffte auch in der Kunst neue Perspektiven. Zwar gab es auch zuvor in der DDR Künstler, die eigentlich Unerhörtes malten und modellierten, aber ohne die Vorgaben des sozialistischen Realismus boten sich plötzlich ungeahnte farbige Freiheiten. Wie haben Sie diese genutzt und wie haben Sie diesen gewaltigen Umbruch verarbeitet? Mit dem Abstand von 3 Jahrzehnten eröffnet das Leipziger Museum der Bildenden Künste nun eine Ausstellung, die sich erstmals dem künstlerischen Umgang und Ringen mit der Wende widmet. Markus Spieker.
Als Prophetin versteht sich Doris Ziegler nicht, aber was die Leipziger Künstlerin ein Jahr vor der friedlichen Revolution malte, wurde Wirklichkeit. Menschen, die mit Kerzen demonstrieren und die über Grenzbrücken laufen, die Wende.
Es war Frühjahr 88 und ich erkläre es mir so, dass es ja einfach eine vorweggenommene Fantasie war, eines Aufbruches, auch eines persönlichen Aufbruches.
Doris Ziegler ist eine von mehr als 100 Künstlern, deren Werke die Jahre des Umbruchs dokumentieren. Den Niedergang der DDR, den Mauerfall, die Wiedervereinigung. Doch aus den wenigsten Bildern spricht Euphorie, eher ein Gefühl der Verlorenheit, manchmal sogar des Schmerzes.
Das war ja wie eine Amputation. Das war nicht die Amputation von der DDR, sondern das war die Amputation von Freunden, von Kollegen, von Lebensumständen. Denn das Leben im Westen war absolut anders. Und wir sind Künstler, sie kamen aus diesem warmen Nest der Alimentierung auf dem freien Markt. Und ich bin am Anfang nach Frankfurt gegangen. Und das war ein sehr kaltes Wasser.
Bis heute werden ostdeutsche Künstler unter Wert verkauft, ihr Anteil an der friedlichen Revolution sowohl künstlerisch als auch politisch unterschätzt, findet der Kurator der Ausstellung.
Das ist ganz wichtig, was nach 89 zumeist vergessen wurde, dass es bildende Künstler waren, die in den 80er Jahren sozusagen Sozialräume geschaffen haben, in ihren Ateliers, in ihren Werkstätten, in kleineren Privatgalerien, wo sich opponierender, kritischer Geist etablieren konnte.
Die meisten der Exponate waren bislang nicht öffentlich zu sehen. Sie kommen aus privaten Ateliers und Lagerräumen. Selbst Kenner der Ostkunstszene staunen.
Also mir selbst ist schätzungsweise 80% der Objekte sind mir nicht bekannt, ne, weil die verblieben wirklich im Atelier.
Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass die schlafenden Teile hier nochmal zu meinen Lebzeiten das Licht der Welt erblicken. Aber heute weiß ich, dass man nach vorne gucken wollte, dass man nicht an seine alten Schmerzen erinnert werden wollte. Es wurde ja ein neuer Menschentyp gefragt irgendwo auch. Und da war ich zurückgeblieben.
Aber nun ist das Interesse wieder da. Das ist eine der Hauptbotschaften der Ausstellung. 30 Jahre nach der Wende gibt es gerade in der Kunst viel wieder und neu zu entdecken.
Die künstlerischen Perspektiven der Wende also in Leipzig, die sommerlichen fürs Wetter jetzt aus München, kunstvoll wie immer gestaltet von Claudia Kleinert.
Danke, Ingo Zamperoni. Ja, und da bleibt mir gar nicht viel Kunst übrig, denn es wird einfach heiß und mit den Farben, mit denen wir heute arbeiten, die sind größtenteils dunkelrot oder sogar lila. Das heißt, diese Woche, morgen genau, starten die Hundstage und pünktlich dazu eine neue Hitzewelle mit 35 Grad morgen schon im Westen, 36 Grad im Südwesten. Und dann geht's stückchenweise weiter bergauf. Mittwoch Höchsttemperaturen im Westen schon bis 38, im Südwesten bis 39 Grad, auch im Norden Richtung Hamburg. 33 Grad. Am heißesten wird es dann wohl erst einmal am Donnerstag mit örtlich an die 40 Grad, vor allem so im westlichen, südwestlichen Nordrhein-Westfalen, auch am Oberrhein 39 Grad, sonst 34, 35 Grad. Danach kann es möglicherweise einen kleinen Temperaturrückgang geben. Im Augenblick ist noch relativ unsicher, was genau passiert am Wochenende, ob es dann wieder deutlich kühler wird oder sogar bei ähnlichen Temperaturen bleibt. Jetzt in der Nacht ist ganz sicher, dass es noch dichtere Wolkenfälle und auch ein bisschen Regen gibt. Von der Ostsee runter bis zum Oderbruch. Ein paar Nebelfelder von Schleswig-Holstein bis zum Emsland. Sonst ist es oft sternenklar. Und die Nacht wird noch ziemlich angenehm. Temperaturen sinken nämlich auf 19 bis 12 Grad. Kann man morgen früh noch mal gut durchlüften, denn die kommenden Nächte werden dann deutlich wärmer ausfallen. Morgen Vormittag dazu viel Sonnenschein, noch ein paar kompaktere Wolken von der Ostsee runter bis in die Lausitz. Ansonsten nur lockere Wolken im Norden. Im Laufe des Nachmittags lockert es überall auf und dann ist es verbreitet sehr sonnig mit wenigen Schleierwolken, die aus Südwesten kommen. Die Temperaturen steigen morgen schon auf angenehme noch 21 bis 27 Grad im äußersten Norden an der Küste bis 36 Grad im Südwesten. Der Wind ist schwach, dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hochdruckgebiet, das genau über uns liegt. Danach Sonne pur und immer noch etwas heißer. Das heißt am Donnerstag 39, 40 Grad im Westen und Südwesten, aber auch ansonsten überall Temperaturen deutlich über 30 Grad.
Heiße Aussichten. Vielen Dank dafür, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit der Story im Ersten. Klimafluch und Klimaflucht über die potenziellen und die bereits ganz konkreten Auswirkungen des Klimawandels. Julia Neharika-Senn meldet sich dann um 0:05 Uhr mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.